Ja, darum geht's heute. Das ist die Überschrift zum Erntedankfest. Bitte durchdenken und dann Vertrauen schenken. Es geht also um dein und auch um mein Durchdenken. Das heißt, wir sollen bis ans Ende denken. Und dann sollen wir dem, der hier gesprochen hat, und zwar geht es dann um den Herrn Jesus selbst, dem sollen wir das Vertrauen schenken. Das heißt, unser Leben mit allem, womit wir im Alltag zu tun haben, diesen seinen Aussagen wirklich Vertrauen schenken und unser Leben ihm anvertrauen. Als ich im Urlaub war, habe ich diesen Abschnitt aus Lukas 12 nochmal betend durchdacht und möchte euch heute meine Erkenntnis daraus weitergeben. Gerade am Erntedanktag soll es ja auch um das Denken gehen, denn ohne Denken auch kein Danken. Der erste Bibelabschnitt, um den es heute geht, ist ja sehr bekannt. Es geht dabei um den Kornbauern, der sich über seine Zukunft Gedanken macht und zu klaren und verständlichen Schlüssen kommt. Schauen wir ihn uns kurz an. Da heißt es: Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Muts. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Die Geschichte beginnt damit, dass einer vom Volk wollte, dass Jesus ihm quasi bei der Erbverteilung behilflich ist. Jesus soll die Sache richtigstellen. Und wer schon bei einer Erbangelegenheit zugeschaut oder selbst betroffen war, weiß, wie schnell hier Freundschaften zerbrechen und wie lange auch ein in den eigenen Augen ungerechtes Verteilen von Hab und Gut zu Spannungen in der Beziehung führen kann. Und Jesus soll hier helfen. Und er tut es nicht. Aber er tut was anderes. Er warnt. Und dann sagt er ein Beispiel. Indem der Herr Jesus eine Warnung ausspricht, macht er dadurch nicht einfach deutlich, dass der ihn gefragt hat, habsüchtig wäre. Nein, der Bruder kann genauso habsüchtig sein. Ja. Aber der Herr macht nun darauf aufmerksam, dass unser Leben von dem Überfluss unserer Güter nicht abhängt. Das heißt, wir brauchen zum Leben schon Güter. Aber es müssen nicht Güter im Überfluss sein. Warnt der Herr Jesus denn hier vor Reichtum? Nein, das tut er nicht. Er warnt vor der Sucht, die uns Menschen leicht befallen kann, immer mehr haben zu wollen. Vorsicht vor der Habsucht. Das ist ein Thema. Und nun das bekannte Beispiel vom Kornbauern und was fällt da auf? Der Mann war schon reich, also er hatte schon genug zum Essen, zum Trinken, genug Kleider, ja, Unterkunft und vieles mehr, das war sein Besitz. Wenn er ein Kornbauer war, dann können wir auch noch erkennen, dass Gott ihm über mehrere Jahre schon reiche Ernten auch geschenkt hat. Gott ließ es wachsen und er durfte ernten. Gott gibt somit seinen Segen nicht nur den Menschen, die sich nach ihm ausrichten, ja auch ein solcher Mensch erlebt viel Segen Gottes. Viele Gaben bekommt er von Gott geschenkt. Mit seinem Segen macht Gott also nicht automatisch deutlich, dass er den Charakter und die Handlungsweisen des Menschen auch akzeptiert, toleriert oder auch für gut heißt. Es springt geradezu ins Auge, wie das Herz dieses sicherlich sehr reichen und sehr fleißigen Mannes hier sich zeigt. Er denkt über sich selbst nach. Und genau da bleibt er auch stehen. Er betet nicht und bittet Gott, dass er ihm helfen soll, mit den ganzen Gaben umzugehen, sondern sein Herz war also auf sich alleine ausgerichtet. Was noch auffällt, als reicher Mann hat er immer noch ein unruhiges Herz. Deshalb auch die Aufforderung an sein Herz, doch endlich mal Ruhe zu geben. Und dazwischen sehen wir die Ich-Mein-Mir-Rede. Ich-Mein-Mir. Und der Herr Jesus fegt in einem Paukenschlag all die Überlegungen des Mannes hinweg. Gott sagt über diesen Mann, dass er ein Narr oder ein Dummkopf ist. Warum? Weil dieser Mann stirbt. Und für diese Zeit nach dem Tod hat er nichts vorbereitet. Er hat für das Leben in dieser Welt gesorgt. Und so vorgesorgt, dass er vermeintlich noch lange, lange, lange gut weiterleben konnte. Aber er tut es eben nicht. Er lebt nicht lange. Die Sehnsucht auch nach einem ruhigen Herzen bleibt bei diesem Mann unerfüllt. Warum? Der harte Satz des Herrn Jesus steht ja in Vers 21. So geht es dem, das heißt, so geht es jedem Menschen, der für sich selbst lebt, der nur sich selbst im Blick hat, der in dieser Weise für sich selbst irdische Schätze sammelt. Was war denn der Schatz des reichen Mannes? Es war der große Vorrat von Gütern. Wir wissen, dass diese Güter ja Gott hat wachsen lassen, aber das war sein Schatz. Und dieser Schatz muss für ihn in größere Scheunen konserviert werden. Warum? Damit er eine Sicherheit für die Zukunft hat. Aber was sagt der Herr Jesus? Wir haben es schon gelesen, Vers 15. Niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Viele Güter sind eher eine Gefahr für unsere Seele. Warum? Weil sie das böse Herz der Habsucht anfeuern kann. Und noch etwas? Weil sie diese Güter, weil sie die trügerische Sicherheit gibt, dieses Meer an Gütern, dass eben viel Besitz unsere Zukunft absichert. Und genau das stimmt nicht. Nun kommen wir zu dem Teil, den der Herr Jesus nun ausschließlich seinen Jüngern sagt. Er spricht hier eben zu den Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Die säen nicht, ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir sehen den unmittelbaren Zusammenhang zur Beispielgeschichte. Hier bloß einige Punkte. Die Raben haben keine Scheunen, ja, zum Sammeln. Es geht um das Leben und wie man es erhalten kann. Es geht auch um Unruhe. Und das Thema Schatz wird hier auch angesprochen. Was der Herr Jesus seinen Jüngern grundsätzlich sagt, wird in Vers 22 deutlich. Sorgt nicht um euer Leben. Dabei geht es dann auch noch um Grundnahrungsmittel und um die Kleidung, also um die Grundbedürfnisse. Wie will der Herr Jesus seinen Jüngern dabei helfen? Indem er zuerst zwei Begebenheiten in der Natur ihnen zeigt. diese sollen die Jünger betrachten. Das heißt ansehen und darüber nachdenken. Einfach denkt mal darüber nach. Hab nicht gleich eine Antwort, sondern denk mal darüber nach. Sowohl bei den Raben als auch bei den Lilien ist klar, dass Gott sie ernährt und Gott sie kleidet, beides. Auch macht der Herr deutlich, dass wir durch Sorgen um diese Dinge nicht unser irdisches Leben verlängern können. Ja, der Herr Jesus fordert seine Jünger dazu auf, ihr Vertrauen ihrem himmlischen Vater zu schenken, der sie im Blick hat und genau weiß, was sie bedürfen. Ihr kennt noch die Überschrift der Predigt? Bitte durchdenken und Vertrauen schenken. Natürlich sind wir keine Raben, die keine Vorräte sammeln. Und auch keine Lilien, die ohne irgendwelches eigenes Zutun ein schönes Kleid tragen. Das möchte der Herr auch nicht damit sagen, sondern es geht wirklich im Kern darum, wem vertraue ich wirklich? Wirklich. Wenn Sicherheiten, die ich sonst habe, wegbrechen, wem vertraue ich wirklich? Wem schenke ich wirklich mein Leben, meine Zukunft? Ganz praktisch. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn jemand, mit dem ich in enger Verbindung lebe, sagen würde: Martin, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Wisst ihr, das würde mich tief im Herzen verletzen. Wie ist das bei Gott? Wollen wir ihm und seine Worte vertrauen? Möchtest du ihm vertrauen und deine persönliche Zukunft anvertrauen? Wir wissen, dass sich der reiche Mann selbst beruhigen wollte, indem er sagte: Weil du, meine liebe Seele, einen Vorrat für viele Jahre hast, bitte beruhige dich. Diese Sehnsucht nach Ruhe blieb ungestillt. Der Herr Jesus beendet ja dieses Gleichnis mit dem schnellen Tod des Mannes. Aber auch Jesus sagt seinen Jüngern: Beunruhigt euch nicht. Lasst keine Unruhe in eurem Herzen aufkommen, wenn ihr euch um eure irdische Zukunft Gedanken macht. Der Herr Jesus wirbt um das Vertrauen der Jünger zu ihrem himmlischen Vater. Und das ist doch bemerkenswert. So weit lässt sich Gott auf uns Menschen ein, dass zwei Beispiele, die Raben und Lilien, gebraucht werden, um seine Vertrauenswürdigkeit nochmal deutlich zu machen. Dabei macht er auch zwei Dinge klar, der Herr Jesus. Ihr seid mehr wert als die Vögel, ja viel mehr wert, denn die Jünger sind ja die Jünger von Jesus. Und wie viel Wert haben denn diese bei Gott? Der Vater hat sie mit dem Leben des Sohnes bezahlt. Der Herr Jesus war das Lösegeld für jeden einzelnen Jünger. Und Gott hat durch Paulus Folgendes aufschreiben lassen: Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Geschwister, das ist uns gesagt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Obwohl Paulus und seine Mitarbeiter viel Notvolles auch erlebt haben. Und da wird auch von Hunger gesprochen. Haben wir es gelesen oder mitgekriegt? Und von Blöße gesprochen. War auch dabei. Ja? Und trotzdem sagt Paulus, bei diesem allen überwinden wir weit. Also nicht so knapp, sondern weit. Ja? Durch den, der uns geliebt hat. Sie überwinden durch Gott und können ihr nicht immer einfaches Leben ja doch sehen, in ihrem Leben sehen, dass Gott sie geführt hat. Nun, der Herr Jesus sagt, ihr seid doch viel wertvoller als die Raben. Was sagt er noch? Und das ist der zweite Punkt. Euer Vater weiß Bescheid. Er weiß, was ihr zum Leben hier auf der Erde braucht. Vertraut doch eurem himmlischen Vater. Warum können Menschen dies nicht? Warum handeln Menschen wie der reiche Mann, der noch reicher werden will? Ein Grund kann sein, dass dieser Mensch, der so handelt wie dieser Kornbauer, noch gar kein Kind Gottes geworden ist. Der somit noch nicht mit vollem Recht auch zu Gott Vater sagen kann, weil er selbst noch gar kein Kind Gottes geworden ist, dann kann man auch kein Vertrauensverhältnis zu Gott, dem Vater, aufbauen. Bei ihm fehlt noch die Hingabe und die Bekehrung. Ein anderer Grund kann sein, dass dieser Mensch, der an Gottes Fürsorge zweifelt, mit seinem himmlischen Vater nur eine lose Verbindung hat. Er kennt zwar die Theorie, aber er lebt sie nicht in der Praxis. Er vertraut nicht wirklich. Er hat Zweifel, ob Gott auch bei ihm selbst die Aussagen des Herrn Jesus wahrmachen wird. Wir leben seit Jahrzehnten in einem Land, bei dem man sich gegen alles versichern konnte und das eine Nahrungssicherheit gewährleistet hat. Die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, brauchte bisher wenig Vertrauen angesichts der vollen Regale. In einem Land der Rundumversorgung kann der Glaube der Kinder Gottes an den eigentlichen Versorger schwächer und schwach werden. Heraufkommende Probleme sollten wir daher jetzt als Chance ergreifen, um uns fester an den zu klammern, dem unser Leben sowieso gehört. Liebe Geschwister, die Vorbereitung dieser Predigt hat natürlich auch mein eigenes Herz durcheinander gebracht und einiges dort auch ausgelöst. Inwieweit vertraue ich selbst meinem Gott und Vater? Was tue ich mit meinem Besitz, der sich ja nach dem Tod meiner Eltern vermehrt hat? Kirsten und ich haben diesen Abschnitt im Urlaub mehrmals durchgelesen und auch gemeinsam auf diesem Hintergrund Entschlüsse getroffen. Dabei sind gerade die letzten vier Aufforderungen unseres Herrn erneut sehr wertvoll geworden. Das erste: trachtet vielmehr. Nach dem Irdischen zu trachten ist nicht grundsätzlich verboten. Jedoch gibt es ein vielmehr. Das Reich Gottes darf keine Konkurrenz zum Sorgen für unsere irdische Zukunft bekommen. Wenn es um das Reich Gottes geht, gilt es, ganzen Einsatz zu zeigen. Dort, wo Gott uns hingestellt hat und offensichtlich gebrauchen will, gilt es, sich zu investieren. Mit Zeit, Kraft und Geld. Viel mehr ist nicht etwas mehr, sondern viel mehr. Das andere: mein Jünger, hab keine Furcht bezüglich deiner Zukunft. Du wirst fürstlich beschenkt. Dein himmlischer Vater, der dir in deiner irdischen Zeit Essen und Kleidung gibt, wird dir in der Zeit danach sogar sein Reich geben. Dort wirst du ewig leben dürfen. Eurem Vater, liebe Jünger, gefällt es, diese seine Großzügigkeit euch zu schenken. Also keine Angst vor der Zukunft. Auch wenn du in einer kleinen Herde bist und die Welt mit ihrer scheinbaren Macht dich bedrängt, du hast einen allmächtigen Gott als Vater über dir. Jetzt müssen wir nachdenken. Ich habe einen allmächtigen Gott als Vater über mir. Das will Jesus seinen Jüngern zeigen. Das nächste: verkaufe eure Habe. Auch darüber haben Kirsten und ich uns Gedanken gemacht. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass dies eine sehr gute Seelsorge unseres Herrn Jesus ist. Es ist eine gute Seelsorge. Verkaufe deine ganze Habe. Also alles, was dir gehört. Warum? Vers 34, weil dort, wo unser Herz hängt, eben auch unser Schatz ist. Warum alle unsere Habe verkaufen? Dazu eine weitere Erklärung von unserem Herrn Jesus, und diese steht auch im Lukas-Evangelium, und zwar in Kapitel 16. Dort heißt es: wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir sehen, es geht auch hier um Geld und Gut. Dabei wird deutlich, dass man nicht Besitzer, sondern Verwalter ist. Alles gehört Gott. Und das hat er seinen Kindern anvertraut. unser Umgang mit dem Geld und Gut, über welches wir verfügen, ist ein Test für später. Gott testet uns. Wir bekommen das von Gott anvertraut, um es in seinem Sinn zu verwalten. Wenn ich es aber als meine Habe ansehe, dann kann ich nur, um selig gesund zu werden, diese meine Habe verkaufen. Denn ein Jünger von Jesus darf gar nichts wirklich endgültig als sein ansehen. Es ist wirklich alles nur geliehen. Es ist alles nur von Gott geliehen. Ja, wir dürfen davon einen Nutzen haben, natürlich. Aber wir leben in Gottes Wohnung. Wir fahren Gottes Auto. Gottes Geld ist in unseren Taschen und so weiter. Aber meine eigene Habe muss ich weggeben, um mich letztendlich vor Götzendienst zu schützen. Gott oder Geld. Wieder zurück zum Text. Alles, was dich bindet und von Gott abhält, sei es, dass du statt auf Gott auf das Geld vertraust und so weiter. Gib weg damit und gib es den Armen und lass deine Seele gesund werden. Nur wenn du im tiefsten Herzen erkannt hast, dass das Gut, über das du verfügen darfst, alles Gott gehört, dann kannst du anfangen zu verwalten. Dann kannst du auch natürlicherweise auch größere Summen da und dort hingeben, ohne dass es dein eigenes Herz schmerzt. Warum? Weil es dir ja in Wahrheit gar nicht gehört. Wie viele Christen gibt es, die jetzt in der Zeit der stärker werdenden Inflation über ihre Ersparnisse trauern? Und Hand aufs Herz, diese Trauer kenne ich auch. Und dachte, wie kann man denn Geld retten? Edelmetalle kaufen, Geld in eine andere Währung umtauschen. Rubel ist ja gerade im Moment besser dran. Wenn aber alles, was ich meine zu haben, mir gar nicht gehört, sondern Gott gehört, wessen Geld erlebt dann Inflation? Wessen Besitz wird weniger? Doch dem, dem alles gehört. Dem, der sagt, verwalte treu die Gaben, die ich dir gebe. Dem, der sagt, wonach ich zuerst und viel mehr trachten soll, dem, der sagt, dass ich mich nicht beunruhigen soll, denn er weiß, was ich brauche. Der letzte Punkt hat mit den endgültigen und ewigen Schätzen zu tun. Macht euch Beutel, die nicht veralten. In diesen Beuteln kann man einen Schatz hineinlegen, der nicht mehr verloren geht. Dem reichen Mann hieß es, in der Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Da könnt ihr aufstehen und sagen, naja, meinen Erben. Aber ihm selbst nicht. Und er wollte ja für sich alles halten. Und im Übrigen können auch seine Erben dies nicht halten. Und wenn sie den Gedanken ihres Verwandten weiterführen, sitzen sie in der gleichen Falle. Das Erstaunliche bei den Worten des Herrn Jesus an seinen Jünger ist, dass sie ihren himmlischen Schatz behalten werden. Ja, Gott möchte, dass wenn sie hier auf der Erde ihr Leben als Verwalter geführt haben, dass sie dann wirkliche Besitzer werden. Um in dieser Weise von Gott beschenkt zu werden, sagt ja der Herr Jesus Folgendes. Trachte zuerst und vielmehr nach Gottes Reich. Fürchte dich nicht und vertraue auf die alltägliche Fürsorge deines himmlischen Vaters. Und sehe dich wirklich als Verwalter der Güter Gottes statt als Besitzer von Hab und Gut. Wer Besitzer ist, soll nach dem Aussagen des Herrn verkaufen. Wer also als Jünger des Herrn, dem himmlischen Vater, vertraut, wird nicht nur mit dem ewigen Reich beschenkt, das ist schon überaus großzügig, sondern er wird auch noch mit Schätzen belohnt. Und was hat das mit Erntedank zu tun? Alles dreht sich um Gott, so wie alle natürlichen Gaben von Gott kommen. So haben wir auch unser Leben und die Länge unseres Lebens von Gott geschenkt bekommen. Das Hab und Gut, welches wir verwalten dürfen, ist eine Gabe Gottes. Wie bei diesem Rad, welches mit Früchten geschmückt ist, das sich um die eigene Achse dreht. So soll sich, wenn wir über die anvertrauten Gaben nachdenken, über die geschenkten Gaben, die wir verzehren können, nachdenken, ja über alles nachdenken, was wir genießen, dass wir dafür Gott danken. Und wenn wir erkannt haben, dass alles, und zwar wirklich alles, Gottes Segensgaben sind, dann ist Erntedank ein Fest, welches auch zeigen kann, auch meine weitere Zukunft lege ich vertrauensvoll in meines himmlischen Vaters Hand. Komme, was wolle, ich gehöre ihm, der mich versorgt. Amen.